Aus Jakarta, Voice of Indonesia in deutscher Sprache präsentiert Ihnen die Nachrichten, aktuelle Informationen und ein Unterhaltungsprogramm aus Indonesien. Jeden Tag können Sie unsere Sendung über die Frequenz der Kurzwelle 3325 kHz und Livestream www.voinews.id hören. Voice of Indonesia, aus Indonesien für die Welt. From
of Indonesia in Jakarta mit den Nachrichten. Wünsche ich zunächst Gisela Jailan. Präsident Joko Widodo eröffnete Regionalstraßen in Zentral Sulawesi, die mit präsidialer Anweisung gebaut wurden. Indonesiens Außenministerin Retno Marsudi begrüßt die Forderung des UN-Sicherheitsrates für einen Waffenstillstand in Gaza. Indonesien begrüßt die Resolution des UN-Sicherheitsrates für den Waffenstillstand in Palästina. Das indonesische Industrieministerium baut eine Produktionsanlage für Naturheilmittel. Die BKSAP-Behörde des indonesischen Parlaments ermutigt verschiedene IPU-Mitgliedsländer, Notfallgüter für Palästina zu genehmigen. Die Zusammenarbeit im Bildungsbereich ist ein wichtiges Element der Kooperation zwischen Japan und Indonesien. Hören Sie nun die Einzelnen. Der indonesische Präsident Joko Widodo weihte am Dienstag, den 26. März 2025, Regionalstraßen in 9 Bezirken Städten in der Provinz Zentral Sulawesi ein, die aufgrund einer präsidialen Anweisung gebaut worden sind. Die Anweisung umfasst den Bau von insgesamt 15 Straßenabschnitten mit einer Länge von 147 Kilometern. Präsident Joko Widodo versicherte in seiner Rede im Bezirk Silakan, Bangge Inseln, die indonesische Regierung bemüht sich weiterhin, die Infrastrukturentwicklung in allen Regionen Indonesiens anzugleichen. Joko Widodo wurde bei der Einweihungszeremonie auch von Ministern für Bau und Sozialwohnungen Basuki Hadi Mulyono, Gesundheitsminister Budi Gunadi Sadikin, stellvertretenden Gouverneur von Zentral Sulawesi Makmun Amir und amtierenden Bezirksleiter der Bangge Inseln Ihsan Basir begleitet. Indonesiens Außenministerin Retno Marsudi erklärte, die Resolution des Sicherheitsrates der Vereinten Nationen für einen Waffenstillstand in Gaza-Palästina sei ermutigend. Sie begründete dies damit, dass zum ersten Mal der UN-Sicherheitsrat eine Resolution herausgegeben habe, die einen Aufruf für einen Waffenstillstand enthalte. Die Außenministerin Retno Marsudi begrüßte diese Resolution am Dienstag, den 26. März in Jakarta und unterstrich gleichzeitig die Bedeutung der humanitären Hilfe für die Menschen in Gaza. Die internationale Gemeinschaft steht vor dem Dilemma, dass die humanitäre Hilfe erheblich behindert werde und sich damit auch die humanitäre Krise verschlimmere. Die indonesische Regierung hoffe auch, dass die Resolution bald in Gaza umgesetzt werde. Der UN-Sicherheitsrat forderte am letzten Montag zum ersten Mal nach mehr als 5 Monaten Krieg einen sofortigen Waffenstillstand in Gaza. Von den 15 Mitgliedsländern des UN-Sicherheitsrates stimmten 14 Länder dem Resolutionsentwurf zu, während ein Land, nämlich die Vereinigten Staaten, sich der Stimme enthielten. Das Außenministerium der Republik Indonesien erklärte am Dienstag, den 26. März, in einer offiziellen Erklärung auf X, dass Indonesien die UN-Resolution 272a von 2025 des UN-Sicherheitsrats begrüße. Wie bereits berichtet, beschloss der UN-Sicherheitsrat am Montag, den 25. März, die Resolution 272a, die einen sofortigen Waffenstillstand während des Ramadan-Monats, die sofortige und bedingungslose Freilassung der Geiseln und die eine ungehinderte Hilfslieferung in die Gaza-Region fordert. Das indonesische Außenministerium drängt auf die sofortige Umsetzung der rechtsverbindlichen Resolution durch alle Parteien. Das Ministerium erklärte außerdem, jetzt sei es an der Zeit, die Verteilung massiver humanitärer Hilfe und den Schutz der Zivilbevölkerung in Gaza sicherzustellen. Das indonesische Industrieministerium bot eine Produktionsanlage für Naturheilmittel, um die Unabhängigkeit der Arzneimittelindustrie in Indonesien zu verwirklichen. Diese Produktionsanlage ist eine Anlage für Naturheilmittel, die vom Zentrum für Standardisierung und Dienstleistungen für die chemische, pharmazeutische und Verpackungsindustrie errichtet wurde. Dies ist eine der aktiven Rollen des Industrieministeriums bei den Bemühungen, die Politik der Selbstversorgung mit natürlichen Arzneimitteln zu unterstützen. Industrieminister Agus Gumiwang Kartasasmita sagte bei der Einweihung dieser Produktionsanlage in Jakarta, der Bau dieser Einrichtung solle allverfügbar und nachhaltig zu erhalten. Darüber hinaus sagte er, durch diese Produktionsanlage soll die pharmazeutische Industrie in Indonesien den Prozess der Erstellung von Arzneimitteln aus natürlichen Inhaltsstoffen und Standardrohstoffen erreichen und auch Kleinstunternehmer wie Kräutermedizin unterstützen kann, sich weiter zu entwickeln. Die Behörde für Interparlamentarische Zusammenarbeit BKSAP des indonesischen Parlaments DPR RI ermutigt verschiedene Länder, die Mitglieder der Interparlamentarischen Union IPUZIN Notfallgüter für Gaza-Palästina zu genehmigen. Der von Indonesien und Malaysia ausgearbeitete humanitäre Entwurf ist eine parlamentarische diplomatische Lösung, um Angriffe in Gaza zu stoppen. Der stellvertretende Vorsitzende der Behörde Sukamta sagte am Dienstag, den 26. März 2025, der Gaza-Krieg habe zu vielen Verletzten unter Zivilisten geführt. Daher kämpfe Indonesien konsequent für Menschlichkeit und diplomatische Bemühungen, den Krieg zu stoppen. Sukamta sagte weiter, bisher gebe es 3 Gruppen von Ländern, die Frieden in Gaza vorschlagen würden, nämlich aus der Gruppe der asiatischen, afrikanischen und arabischen Länder. Der indonesische Vorsitzende der bilateralen Kooperationsgruppe zwischen Indonesien und Japan, Putih Guntur Soekarno, habe gesagt, dass die Zusammenarbeit im Bildungsbereich ein wichtiges Element sei. Laut Meldung auf der Website des Indonesischen Parlaments am Dienstag, den 26. März, sei dies von Putri Guntur Soekarno bei einem bilateralen Treffen mit dem Botschafter des japanischen Ministers für Indonesien, Masaki Yayushi, in Jakarta betont worden. Das Treffen markierte den 66. Jahrestag der diplomatischen Beziehungen zwischen Indonesien und Japan, die seit 1958 bestehen. Putri betonte die Bedeutung des Austauschs von Studenten und Fachkräften, um die Herausforderungen von Arbeitslosigkeit und Armut zu bewältigen. Darüber hinaus würdigte bei dem Treffen Putri alle Initiativen und Programme, darunter das Japan-Ost-Asien-Studenten- und Jugend-Austausch-Netzwerk, die sich auf Stipendien konzentrieren, wie unter anderem das Monbukagakuso-Stipendium des japanischen Ministeriums für Bildung, Kultur, Sport, Wissenschaft und Technologie. Die Buchführer der Voice of Indonesia. Nun hören Sie die aktuellen Kurswerte. Der Euro liegt heute bei 17.100,6 Rupiah. Der Schweizer Franken erzielte einen Kurswert von 17.473,6 Rupiah. Der US-Dollar stand heute bei 15.790 Rupiah. Und nun zum Wetter. Jakarta am heutigen Mittag ist leicht bewölkt bei einer Temperatur von 25 bis 29 Grad Celsius. Die Luftfeuchtigkeit beträgt 80 bis 95%. Das waren die Nachrichten der Voice of Indonesia in Jakarta. Kommentar hat heute das Thema Fortschritt der Entwicklung der Hauptstadt Nusantara. Die Entwicklung der indonesischen Hauptstadt Nusantara IKN geht weiter. Am Dienstag, den 26. März, startete die Hauptstadtbehörde Nusantara den Masterplan für das Biodiversitätsmanagement in IKN. In dem Masterplan soll sichergestellt werden, dass die Entwicklung der neuen Landeshauptstadt mit dem Umweltschutz einhergeht. Der Leiter der IKN-Behörde, Bambang Susantono, sagte am Dienstag in Jakarta, dass die Entwicklung der Hauptstadt in Ost-Kalimantan oft kritisiert werde, weil man davon ausging, dass sie das Potenzial habe, die Umwelt zu schädigen. Er betonte jedoch, dass die Entwicklung von IKN tatsächlich ein Beweis für das Engagement Indonesiens für die Wiederherstellung der Tropenwälder Kalimantan sei, wobei eine der Strategien des Schutz und die Bewirtschaftung der Artenvielfalt sei. Die Entwicklung der Hauptstadt Nusantara ist nicht nur innerhalb des Landes, sondern für mehrere Länder zu einem Problem geworden. Vor allem diejenigen, die bereit sind, in die Hauptstadt Nusantara zu investieren. Der Bau der Landeshauptstadt soll im Jahr 2045 abgeschlossen sein. Derzeit befindet sich der Bau noch in der ersten Phase. Die indonesische Regierung strebt die Durchführung der ersten Umsiedlungsphase in diesem Jahr an. Eine davon steht im Zeichen der Feierlichkeiten zum 79. Geburtstag Indonesiens am 17. August 2024. Der Spartanzis erfolgte in 5 Etappen. Die Umsetzung der 6. Stufe ist fumai geplant. Als Präsident Joko Widodo am 29. Februar den Grundstein für die 5. Phase leitete, setzte er, dass die Stadt Nusantara in den Jahren eine lebendige Stadt mit vielen Menschen sein würde. Für die erste Phase des Umzugs wurde in der Hauptstadt Nusantara der Präsidentenpalast errichtet. Es wird berichtet, dass die Bauarbeiten mehr als 70% erreicht haben. Unterdessen soll der Bau des Ministeriumgebäudes und der Ministerwohnungen im Juni 2025 abgeschlossen sein. Die Regierung zeigt sich weiterhin sehr optimistisch hinsichtlich der Entwicklung der indonesischen Hauptstadt. Pläne für den Bau wichtiger Gebäude wie des Parlamentsgebäudes sollen im Jahr 2025 gebaut werden. Auch in Rom und Stadtbeamte wurde umgesetzt. Dieses hohe Vertrauen zeigt nicht nur die Regierung, sondern auch Investoren, die sich verpflichtet haben, sich an der Entwicklung der Hauptstadt Nusantara IKN hin zu einer Weltstadt zu beteiligen, haben konkrete Schritte unternommen. Einer davon ist die Gründung des IKN Investorenforums. Dieses Forum wurde gegründet, um den Investitionsprozess in IKN zu beschleunigen. Mehrere Länder, darunter Malaysia, Singapur und China, haben ihr Interesse bekundet, sich an der IKN-Entwicklung zu beteiligen, was die Zuversicht stärkt, dass die IKN-Entwicklung gemäß den Zielen abgeschlossen werden kann. Bei der Entwicklung der indonesischen Hauptstadt Nusantara geht es sicherlich nicht nur um die Verfolgung eines festgelegten Zeitziels. Wichtiger ist jedoch, dass die Verwirklichung der Hauptstadt Nusantara das Wohlergehen des indonesischen Volkes Verbessern wird. Insbesondere den Menschen, die rund um die Hauptstadt Nusantara leben. Das war der Kommentar.
Lebetje Herer, hier zijn historische Ereignisse, die am 27. März in einigen Teilen der Welt passierten. Wir beginnen Vergangenheit und Gegenwart mit dem 27. März 1968, als Suharto zum indonesischen Präsident ernannt wurde. Am 27. März 1968 wurde Suharto offiziell als Präsident Indonesien vereidigt und löste damit Soekarno ab. Von da an dauerte seine Amtszeit mehr als 32 Jahre, bis es schließlich 1998 zu massiven Demonstrationen von Studenten und der Öffentlichkeit im Rahmen der Reformasi-Bewegung kam, die Suharto zum Rücktritt als Präsident aufforderte. Am 21. Mai 1998 kündigte Suharto seinen Rücktritt vom Amt an. Nachfolger wurde sein Stellvertreter B.J. Habibie als neuer Präsident Indonesiens. Wir werden uns den Ereignissen vom 27. März 1977 zu. Die Kollision zweier Boeing 747Z in Spanien. Am 27. März 1977 kollidierten zwei Boeing 747 der Fluggesellschaften KLM und Pan Am auf der Landebahn des Flughafens Los Rodeos. Der Flughafen Los Rodeos heißt heute der Flughafen Tenerife auf den Kanarischen Inseln, Spanien. Der Boeing 747-Jet von KLM bereitet sich auf den Start vor, gefolgt vom Boeing 747 von Pan Am, der ihm zum Abheben folgt. Allerdings kam der Nebel schneller. Dies führte dazu, dass das KLM-Flugzeug seitlich mit der Pan Am zusammenschlug und beide Flugzeuge explodierten. Bei dem Vorfall kamen 583 Menschen ums Leben. Dieser Vorfall wurde zum tödlichsten Flugzeugabsturz in der Geschichte der Luftfahrt. Wir beenden Vergangenheit und Gegenwart mit 27. März 2009. Situgintung-Deich bricht und tötet 100 Menschen. Der Situgintung-Damm in der Stadt Südtangerang in der Provinz Banten brach am 27. März 2009 im Morgengrauen ein. Der 1932 bis 1933 von den Niederländern errichtete Damm stürzte in Wohngebiete und zerstörte das Wohnhaus Tierende Permai, schwemmte Teile von Kampung Poncol weg und beschädigte die Fakultät für Gesundheit und die Fakultät für Islamische Religion der Muhammadiyah Universität Jakarta. Amin Widodo, ein Forscher der Katastrophenzentrums am 10. November Institute of Technology in Surabaya, sagte, es gebe drei Faktoren, die Katastrophen verursachen. Der erste Faktor ist ein Internet, nämlich der Zustand des Deichs. Der zweite sind extreme Faktoren wie Erdbeben, Erdrutsche und starke Regenfälle. Und schließlich menschliche Faktoren wie die Bebauung des Deiches, die Abholzung der Wälder und so weiter. Das war Vergangenheit und Gegenwart.
Voice of Indonesia.
Die Buchführer unserer Indonesien hat heute das Thema Indonesien setzt sich auf der IMO MEPC-Sitzung in London für den Meeresschutz ein. Indonesien setzte sich für den Schutz der Meere ein, als es bei der 81. Sitzung des Ausschusses für den Schutz der Meeresumwelt MEPC, die vom 18. bis zum 22. März 2024 im Hauptquartier der Internationalen Seeschifffahrtsorganisation IMO in London, England stattfand, Ideen vorstellte. Der Direktor für Seefahrt und maritime Angelegenheiten des Verkehrsministeriums hat Tanto Ekete in seiner Rede bei der MEPC-Sitzung wie von der Nachrichtenagentur Antara am Sonntag, den 24. März in Jakarta zitiert, dass Indonesien die Aktionen verurteilt, die zu Verlusten unter Schiffbesatzungen geführt haben und hofft, dass alle Länder die Sicherheit der Seefahrt, den Schutz der Seeleute sowie den Schutz der Meeresumwelt respektieren können. Auf der 81. Sitzung des Ausschusses für maritimen Umweltschutz betonte die indonesische Delegation außerdem, dass die Bemühungen zur Reduzierung der Treibhausgasemissionen im Seefahrtsektor und bei der Energiewende die Entwicklungsländer, insbesondere die LDCs und SIDs, nicht belasten sollten. Laut Hartanto ist in Indonesien die Erhebung von Einnahmen auch nicht in der Treibhausgasstrategie 2020 enthalten und daher nicht verpflichtend. Die Mitgliedsländer könnten ein breiteres Spektrum an Möglichkeiten zur Finanzierung von Klimaschutzbemühungen erkennen, die speziell auf die Seefahrtindustrie zugeschnitten sind. Darüber hinaus hofft Indonesien, dass die gewählte Option in der Lage sein muss, Übergangsbemühungen zu unterstützen und außerdem für alle Parteien akzeptabel ist. Er sagte, dass es der MEPC-Sitzung nach sehr intensiven Diskussionen gelungen sei, sich auf einen weiteren Weg zu einigen, einschließlich der Vorbereitung eines Maßnahmenpakets zur Reduzierung der Treibhausgasemissionen, das technische und wirtschaftliche Anstrengungen umfasste. Hartanto sagte, dass die Mitgliedsländer außerdem vereinbart hätten, auf die Ergebnisse einer umfassenden Wirkungsstudie als Grundlage für die Festlegung der Elemente mittelfristiger Korbmaßnahmen zu warten. Besprochen werden außerdem die Vermeidung von Meeresverschmutzung durch Schiffe, die Energieeffizienz von Schiffen, Änderungen einiger Bestimmungen des Marpol-Übereinkommens, das Thema Meeresplastikmüll, der Schutz sensibler Meeresgebiete und andere Fragen des Meeresschutzes. Die meisten der beim MEPC anwesenden Delegationen, darunter auch Indonesien, unterstützen die Forderung des IMO-Generalsekretärs nach einem sofortigen Stopp der Angriffe der Houthis im Roten Meer und ermutigten zu Rettungs- und Schadenbegrenzungsbemühungen für Opfer von Angriffen. Das war unser Indonesien.
Mainkan angin mengajakku setahun yang lalu. Kala itu mimpiku dan mimpimu masih menyatu. Pasir putih sambil kau berucap semoga cinta kita kan abadi. Andai saat ini kau ada di sisiku, takkan sendiri dan tak sekedar mengenang cinta kita yang pernah ada.
Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia, aus Indonesian für die Welt. Herzlich willkommen zu unserem Programm Wunderbares Indonesien. Heute erzählen wir Ihnen die Tradition während des Fastenmonats Ramadan in einer Moschee in Nord-Sumatra. Liebe Hörerinnen und Hörer, während des Fastenmonats Ramadan bieten viele Moscheen in Indonesien Iftar-Menüs für die Gläubigen an. So auch in der Masjid Jami Kebun Bunga in Medan. Diese Moschee liegt in der Tarumanstraße im Bezirk Medan Petisah und bietet Bubur Sop kostenlos an. weil es kostenlos ist, wird Bubursop, das es seit einem Dutzend Jahren gibt, normalerweise von den Einwohnern von der Zeit des Fastenbrechens gestohlen. Auf den ersten Blick sieht dieser Brei genauso aus wie ein der weiße Brei mit einer Mischung aus Karottenstücken, Kartoffeln, Fleischscheiben und Suppenblättern. Aber beim Essen fühlt sich die Textur des Breis weich an. Man spürt auch die Textur des Fleisches oder der Gemüse und Karottenstücke, die den Brei so würzig schmecken lassen, aber dennoch angenehm im Magen liegen. Der würzige Geschmack kommt vom Fleisch und vom Knochenmark. Bubursop hat viele Vorteile als Iftar-Menü, denn verschiedene Gewürze wie Kardamom, Nelken und Zimt, die in diesem Brei enthalten sind, sind gut für den Magen beim Fastenbrechen. Außerdem ist dieser Brei gut geeignet, wenn man sich nicht gut fühlt. Liebe Zuhörer, Masjid Jami Kebun Bunga ist eine indisch-pakistanische Moschee. Für Inder und Pakistaner ist es typisch, dass sie ihre Fasten mit einer Bubursop brechen. Neben der Bubursop ist es unvollständig, wenn man in dieser Moschee nicht auch Cha oder indischen Milk Tea genießt. Cha hat die gleiche Farbe wie brauner Tee. Dieser indische Milk Tea wird hinter der Moschee in einer großen Kanne gekocht. Das Gewürzaroma des Cha ist so ausgeprägt, weil Gewürze wie Nelken, Kardamom und Sternanis verwendet werden. Die Gewürze werden durch Dampfen verarbeitet, in kochendes Wasser gegeben und schließlich mit Milch aufgegossen. Das war Wunderbares Indonesien. Wir werden uns mit anderen Themen in der gleichen Zeit und Frequenz wieder melden. Auf Wiederhören!
Panasnya, kenapa harus takut pada malam?
Voice of Indonesia.
Liebe Zuhörer, herzlich willkommen zum Programm Lass uns Indonesisch sprechen. Mari berbahasa Indonesia. Das Programm Lass uns Indonesisch sprechen. Mari berbahasa Indonesia ist ein Programm, das indonesische Vokabeln vorstellt und Sie dazu informieren möchte, auf Indonesisch zu sprechen. Dieses Programm ist ein Kooperationsprogramm zwischen der Voice of Indonesia, des indonesischen Staatsrundfunks RRI und der Behörde für die Entwicklung und Bildung von Sprache des indonesischen Ministeriums für Bildung, Kultur, Forschung und Technologie. Unser heutiges Überthema ist Di Bandung, auf Deutsch in Bandung. Liebe Zuhörer, Sie werden ein Gespräch mit dem Titel Berapa lama, auf Deutsch, wie lange hören. Dieses Gespräch findet zwischen Chris John Robinson, einem Vlogger aus Australien, und dem Museumführer im Museum der Asien-Afrika-Konferenz. Chris antwortete auf die Erklärung des Reiseführers zum Zeitpunkt der Asien-Afrika-Konferenz. Hören wir uns Ihre Unterhaltung an.
Pada tahun 1955, di gedung ini diselenggarakan konferensi Asia-Afrika. Konferensi tersebut dihadiri pemimpin dari 29 negara.
Berapa lama konferensi itu diselenggarakan?
Selama 7 hari, dari tanggal 18 hingga 24 April.
Liebe Zuhörer, nachdem Sie das Gespräch gehört haben, will ich Ihnen ein paar Vokabeln vorstellen, die im Zusammenhang mit dem heutigen Titel Berapa lama, auf Deutsch, wie lange, stehen. Ich will diese Vokabeln zweimal langsam vorlesen. Danach können Sie die Wörter wieder hören. Berapa lama konferensi itu diselenggarakan? Berapa lama konferensi itu diselenggarakan? Auf Deutsch, wie lange wird die Konferenz durchgeführt? Berapa lama? Auf Deutsch, wie lange konferensi itu? Auf Deutsch, diese Konferenz diselenggarakan? Auf Deutsch, gehalten oder durchgeführt? Konferensi Asia Afrika. Auf Deutsch, die Asiatisch-Afrikanische Konferenz oder die Asien-Afrika-Konferenz. Dihadiri. Auf Deutsch, Besuch oder anwesend sein. Pemimpin. Auf Deutsch, der Führer. 29 negara. Auf Deutsch, 29 Länder. Selama tujuh hari. Auf Deutsch, für sieben Tage. Tanggal 18 hingga 24 April. Auf Deutsch, vom 18. bis zum 24. April. Liebe Zuhörer, im Gespräch hatten Sie die Aussage, berapa lama konferensi itu diselenggarakan? Auf Deutsch, wie lange wird diese Konferenz durchgeführt? In dieser Äußerung gibt es einen Ausdruck, der fragt, berapa lama, auf Deutsch, wie lange der verwendet wird, um nach der Zeitspanne für die Durchführung der Konferenz zu fragen. Um nach einer Zeitspanne zu fragen, können Sie den Ausdruck Brapalama auf Deutsch, wie lange verwenden, gefolgt von einer Aktivität, wie zum Beispiel Konferenzi itu diselenggarakan. Konferenzi itu diselenggarakan. Auf Deutsch, diese Konferenz wird abgehalten. Liebe Hörer, hören Sie weitere Beispiele für die Verwendung des Ausdrucks zum Fragen Brapa lama auf Deutsch, wie lange, um nach einer zu fragen. Brapa lama kamu akan tinggal di sini? Brapa lama kamu akan tinggal di sini? Auf Deutsch, wie lange willst du hier bleiben? Berapa lama perjalanan dari Bandung ke Jakarta? Berapa lama perjalanan dari Bandung ke Jakarta? Auf Deutsch, wie lange dauert die Reise von Bandung nach Jakarta? Liebe Hörer, die ASEAN-Afrika-Konferenz im Jahr 1945 wurde mit der Abhaltung des ASEAN-Afrika-Gipfels fortgesetzt. Der ASEAN-Afrika-Gipfel fand 2005 in Jakarta und Bandung, Westjava, anlässlich des 50. Jahrestages der ASEAN-Afrika-Konferenz statt. Unterdessen fand der ASEAN-Afrika-Gipfel 2015 anlässlich des 60. Jahrestages der ASEAN-Afrika-Konferenz in Jakarta und Bandung statt. Liebe Hörer, bevor wir das Programm Lass uns Indonesisch sprechen enden, hören wir uns das Gespräch nochmals an.
Pada tahun 1955, di gedung ini diselenggarakan Konferensi Asia Afrika. Konferensi tersebut dihadiri pemimpin dari 29 negara.
Berapa lama konferensi itu diselenggarakan?
Selama 7 hari, dari tanggal 18 hingga 24 April.
Liebe Hörerinnen und Hörer, das Programm Lass uns Indonesisch sprechen. Mari berbahasa Indonesia mit dem Thema Berapa lama? Auf Deutsch, wie lange? Wir hoffen, dass dieser Unterricht Sie unterstützt, Bahasa Indonesia weiter zu lernen. Wir treffen uns wieder im gleichen Programm mit anderen Themen. Auf Wiederhören! Sampai jumpa.
Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia, aus Indonesian für die Welt. Herzlich willkommen zu unserem Programm Musik Regenbogen. Wie immer jeden Mittwoch präsentieren wir Ihnen ein Regional Pop, das in regionaler Sprache Indonesiens geschrieben und gesungen wird. Heute spielen wir für Sie ein Lied aus Nunukan, Nordkalimantan, mit dem Titel Yaki Bantawol. Das Lied Yaki Bantawol ist ein Tidung Volksmärchen über die Legende von Batu Tinagat, Tidung Stam, Nordkalimantan. Der Text erzählt die Geschichte von Großvater Bantawol, einem Mann, dessen Leben immer in Schwierigkeiten ist. Yaki bedeutet in der Sprache der Tidung Großvater. Eines Tages geht Bantawol zu einem Felsenberg namens Batu Tinagat. Am Batu Tinagat traf Yaki Bantawol eine sehr schöne Frau. Er stellte sich heraus, dass die Frau eine Prinzessin aus dem Himmel war. Liebe Zuhörer, hier ist das Lied Yaki Bantawol aus der Nordkalimantan, gesungen von Vika Julia. Aus Jakarta wünschen wir Ihnen gute Unterhaltung.